Wir sprechen heute mit Dr. Matthias Schäffler von der Uniklinik Köln über das Thema klinische Studien. Dr. Schäffler ist selber Forscher hier an der Uniklinik Köln im Bereich des Lungenkrebs. Dr. Schäffler, wenn es um klinische Studien geht, ist es ja bei vielen Patienten so, dass da so ganz diffuse Ängste sind. Ich bin ein Versuchskaninchen, wer weiß, was die mit mir machen und so weiter. Welchen ganz generellen Nutzen sehen Sie denn in klinischen Studien?
Eigentlich muss man ja sagen, sind die klinischen Studien wirklich Werkzeuge, die über die Jahrzehnte sozusagen etabliert worden sind, damit wir mal sinnvoll sagen können, was gute Wirkungen hat, was gute Medikamente sind, was sichere Medikamente sind und Ähnlichem. Wir nehmen da meistens das Zauberwort der Evidenz. Ne? Also die Studien sind ja in erster Linie dazu da, uns Evidenz zu generieren, was wir am besten den Patienten an Therapie machen können. Für den einzelnen Patienten natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache, weil die Möglichkeit, an Substanzen möglichst früh ranzukommen, an womöglich sehr vielversprechende Substanzen, die ist halt nur in klinischen Studien gegeben. Und viele Sorgen, die man anfangs hatte, das kommt ja noch aus der Chemotherapiezeit, wo man ja wusste, dass man eine potenziell giftige Substanz verabreicht und die Patienten da zur Dosisfindung sozusagen einbestellt worden sind. Mittlerweile ist es ja so, dass fast alle Substanzen in den klinischen Studien vielversprechend sind. Also dass die ja erst so weit gekommen sind, dass man sagen kann, das scheint schon eine gute Substanz zu sein. Deswegen für den Patienten immer die Möglichkeit, noch weit vor möglichen Zulassungen, weit vor Beendigung dieser Studie an diese Medikamente zu kommen, finde ich enorm wichtig.
Und es ist ja auch tatsächlich, weil eben an einer Studie teilzunehmen bedeutet, neue Wirkstoffe mitzutesten, ist ja auch eine ganz enge ärztliche Überwachung da. Das heißt, man ist ja tatsächlich, man kriegt ja eine Top-Behandlung dementsprechend mit vielen Untersuchungen, mit Ansprechpartnern, die immer da sind. Das ist natürlich halt ein wahnsinniger Vorteil, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, und das müssen wir ja auch thematisieren, es gibt ja auch gewisse Risiken für die Patienten.
Genau, also einmal zu dem, was Sie vorher sagten, zu den Vorteilen. Also ich glaube wirklich, das sage ich jetzt nicht, weil ich vom Fach bin oder so, sondern ich glaube, eine bessere Therapie innerhalb Deutschlands oder irgendwo auf der Welt als in der klinischen Studie bekommen Sie nicht. Weil wirklich alles, jede kleine Laborabweichung im geringen Grade dokumentiert, beurteilt wird, im Kontext gesetzt wird zum Behandlungsverlauf. Engmaschige Bildgebungen, die vielleicht manchmal nur quartalsmäßig laufen, wenn das nicht im Rahmen der Studie ist. Also wirklich sehr engmaschig, plus die womöglich besten Medikamente plus wirklich spezialisierte Leute, die sich nur darum kümmern in ihrer Hauptarbeitszeit. Also das möchte ich nochmal wirklich eine Lanze für brechen, dass es eigentlich kaum besser geht medizinisch. Der Unterschied zwischen dem Studienstandard und dem Non-Studienstandard, den sehen wir jedes Mal, wenn wir sogenannte Real-World-Analysen machen, der ist riesengroß. Also das muss man ganz klar sagen. Risiken natürlich einmal vom Medikament ausgehend. Also ich sagte ja gerade, große Klappe gehabt, dass fast alle Medikamente in klinischen Studien auch gut sind. Naja, hängt natürlich auch ein bisschen von der Studienphase ab. Wovon wir ja am meisten reden in unserem Bereich, weil das auch das ist, was wir hier am meisten machen, sind sogenannte Phase-1-Studien, wo ein Medikament das erste Mal einem Menschen gegeben wird. Und diese Studien haben natürlich ein ganz anderes Risikopotenzial als jetzt ein Medikament, was in der nächsten, wir kommen ja gleich zu den Studienphasen, was in der höchsten Studienphase sozusagen ist. Heißt, ganz am Anfang kann man natürlich auch unschön überrascht werden. Das muss man auf dem Schirm haben. Es gibt natürlich relativ viele Vorkehrungen, dass dem nicht so ist. Und natürlich, das ist auch noch der alten Tradition mit Chemotherapie geschuldet, weil wir böse überrascht werden können, fängt man mit einer Dosierung in Phase 1 an, die extremst niedrig ist. Das heißt, klassischerweise hat man in Phase 1-Studien untertherapierte Patienten, die einfach viel zu niedrig dosiert worden sind. Das ist mittlerweile so, dass mittlerweile auch die neuesten Studien, auch Phase-1-Studien, relativ dezidierte Ideen haben von den Mengen, die da verabreicht werden müssen. Darüber hinaus sehe ich eigentlich keine großen Risiken. Man ist versichert während der Studie, man kriegt alles sozusagen zur Verfügung gestellt, auch was Anreisen angeht. Man bekommt da wirklich relativ viel Unterstützung und würde mir jetzt so ad hoc nichts einfallen, außer was von den Medikamenten ausgeht, was dann ein zusätzliches Risiko ist.
Klinische Studien können ja nicht nach Gutdünken aufgesetzt werden. Da gibt es ja ganz enge Regelungen, da gibt es internationale Standards. Können Sie uns beschreiben, welche das genau sind?
Also die aktuell gültigsten Standards sind die sogenannten GCP, Good Clinical Practice Guidelines, die von einer sogenannten International Conference on Harmonization herausgegeben wurden. Und wir haben anfangs, als ich anfing, schon so ein bisschen drüber geflucht, wie hart da die Vorgaben sind, was da alles gewünscht wird, gerade was die Datenqualität auch angeht. Ich sagte ja gerade, wenn man in der klinischen Studie ist, die Daten werden ja noch und nöcher gegengecheckt, ob die plausibel sind und ob das nicht ein Risiko für den Patienten sind. Mittlerweile finde ich eigentlich die GCP, also so wird das meistens abgekürzt, als extremst sinnvolle und wichtige Einrichtung. Ein bisschen kritisch ist, dass das halt eine Vorgabe war, die hauptsächlich von den englischsprachigen Ländern gepusht worden ist. Und als sie dann nach Europa schwappte, noch vor EU-Harmonisierung, hatte man halt in Deutschland gesagt, wir machen ein Gesetz draus. Wir machen die Vorgaben, was man machen sollte, zum Gesetztext im Arzneimittelgesetz, § 40. Das heißt, GCP ist für uns nicht nur insofern sinnvoll, dass man sich dran halten sollte, sondern wir machen uns strafbar, wenn wir uns nicht dran halten. Also extremst wichtig. Aber vor allen Dingen deswegen wichtig, weil, ich sagte ja gerade, Conference on Harmonization, man möchte natürlich Vergleichbarkeit von klinischen Studien haben. Nicht, was die behandelten Krankheitsbilder oder so angeht, sondern dass man wirklich weiß, dass jede Studie, die international geführt worden ist, in China, in Amerika, in Deutschland, in Schweden, nach dem gleichen Qualitätsmaßstab abläuft. Und das ist, ja, wie ich meinte, schon in der Summe eine super Einrichtung.
In Deutschland haben wir ja auch noch zwei weitere Institutionen. Das ist die Ethikkommission und das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die haben ja auch noch ein ganz entscheidendes Wort, bei Studien mitzureden. In welchem Bereich decken die ab?
Die direkt am Anfang bei der Überlegung, ob eine Studie überhaupt durchgeführt werden darf. Für uns als diejenigen, die es durchführen, sind das die beiden Ansprechpartner. Einmal die Ethikkommission. Das ist so aus den späten 60ern, frühen 70ern installiert worden, als Konsequenz auf den Contergan-Skandal in Deutschland. Die Ethikkommission sind unabhängige Kollegen, auch Patienten, auch Juristen, die halt beurteilen, ob eine Studie ethischen Grundsätzen folgt oder entspricht, die natürlich dafür sorgen muss, dass nicht unnötig viele Patienten irgendeinem Risiko ausgesetzt sind, die natürlich gucken müssen, dass schutzbedürftige Patienten nicht über die Maßen eingeschlossen werden, beziehungsweise dass das entsprechend geregelt ist, dass man schutzbedürftige Patienten wie geistig Behinderte, wie Kinder und so, dass für die starke Regelungen gelten. Und die natürlich guckt, dass man auch nicht mehr Patienten einschließen muss, als für eine primäre Fragestellung wichtig ist. Mhm. Das heißt, das darf man nicht unterschätzen, dass GCP setzt sehr viel Wert auf Statistik. Also die setzen auch voraus, dass ein Statistiker einen Prüfplan oder Protokoll, das ist das, was vor jeder Studie vorliegen muss. Da steht alles drin, was in der Studie passiert, an Tag 1, an Tag 5, welche Laborwerte abgenommen und so. Und dieses Dokument wird halt der Ethikkommission und der Bundesoberbehörde, das ist das Bundesinstitut, das noch dem Bundesgesundheitsministerium unterliegt, die beiden, und die tauschen sich auch eng aus. Mhm. Und die beiden haben zu kommunizieren, ob die Studie so gut ist, ob zum Beispiel die Patienteninformationen und Einwilligungserklärungen korrekt sind, ob nicht zu viel eingewilligt wird, ob Datenschutzaspekte berücksichtigt sind und ob nicht falsche, super häufiges Thema, nicht falsche Hoffnungen in der Patienteneinwilligung steht, dass da solche Sachen auch wirklich erwähnt werden, wenn man letztlinientheoretisch ist, als First-in-Man-Studie, Phase-1-Studie, dass man dann nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass man davon geheilt wird. Also das sind super wichtige Institutionen, die auch meistens fast immer unisono sind, also die gleichen Punkte kritisieren, aber die in dem ganzen Bewilligungsprozess im engen Austausch stehen. Mhm. Und dann natürlich auch bei der Durchführung der Studie nochmal großen Einfluss haben, dahingehend, dass die ja auch gerade das BfArM gucken muss, wie zum Beispiel die Arzneimittelsicherheit eingehalten wird, ob da was ist. Das sind diejenigen Institutionen, die uns auch eine Inspektion oder ein Audit sozusagen anmelden können, wenn denen was auffällt.
Ah, okay. Man bekommt ja eigentlich erst dann als Patient mit, dass es ein neuer Wirkstoff vorhanden ist, wenn eben tatsächlich für die von Ihnen bereits erwähnte Phase 1 rekrutiert wird, so nennt man das. Aber davor passiert ja unheimlich viel und auch über eine ganz lange Zeit. Das ist die sogenannte präklinische Phase. Können Sie uns bitte dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, gerne. Also Präklinik muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen akademischer Präklinik, also das, was wir so machen in Forschungslaboren, und pharmazeutischer Präklinik, wo natürlich ein ganz anderer Möglichkeiten des sogenannten Screenings von Wirkstoffen und so besteht. In unserem Bereich der akademischen Präklinik geht es eigentlich darum, dass man möglichst gut nachweisen kann, dass das Konzept, was man verfolgt für eine eventuelle Arzneimittelanwendung beim Patienten, dass das auch Hand und Fuß hat. Also dass man, bevor ein Patient damit konfrontiert wird, bevor man da wirklich zeigen kann, dass er davon profitiert. Das heißt also, wenn wir von zielgerichteter Therapie vorher gesprochen haben, muss ich gucken, dass ich ein Zellmodell habe, was die möglichen Zellen mit der möglichen Mutation natürlich abbilden, und dann muss ich gucken, welche Versuche ich dann da genau mache, um nachzuweisen, dass das Mittel auch gut wirkt oder vielleicht auch mit Komparatoren zu vergleichen. Aber das sind die Sachen, die immer vorab gehen und die natürlich auch überzeugend sein müssten, bevor man dann in Richtung klinischer Studie oder so denken würde. Mhm.
Auf diese präklinische Studie folgt dann ja die sogenannte klinische Arzneimittelprüfung. Die besteht in der Regel aus 3 bis 4 Phasen. Was passiert denn in der Phase 1?
Phase 1, das ist die allererste Anwendung eines Medikamentes. Das wird auch manchmal dann First in Man genannt, FIM, oder wird auch nochmal differenziert zwischen Phase 1a und 1b oder so. Aber Phase 1 ist eigentlich klassischerweise in den Nicht-Krebs-Erkrankungen an gesunden Probanden, wo man gucken will, was macht das Mittel jetzt im Körper? Also wo man wirklich die Wirkspiegel bestimmen muss, gucken muss, ein Profil entwickeln, wie sich das Medikament je nach Medikamenteneinnahme auch verteilt. Für Krebs natürlich eine andere, auch noch der Historie geschuldet, dass man ja lange Zeit Chemotherapie als krebserregende Therapie wiederum eingesetzt hat, nimmt man hier natürlich keine gesunden Probanden, Freiwillige, sondern hier nimmt man Patienten mit Krebs. Und man geht ja präklinisch davon aus, dass es eine Wirksamkeit hat, das Medikament, was man einsetzt. Was wir nicht wissen, ist natürlich, wie verträglich das ist, ob es überhaupt in womöglich den Dosierungen gegeben werden kann, die wir berechnet haben als wirksam. Also das heißt, Phase 1-Studie geht von hauptsächlich Nebenwirkungsmanagement auf. Also Hauptendpunkt, das sind vordefinierte Nebenwirkungen, die man als tolerabel einsieht, beziehungsweise als nicht tolerabel einsieht. Und in dem Moment, wo eine Dosisstufe, das ist eine Dosisfindungsstudie, wo man von unten nach oben hochgeht, in dem Moment, wo eine Stufe das erreicht hat, ist man bei ansonsten guter Verträglichkeit auch mehr oder weniger fertig. Das heißt, es sind relativ wenige Patienten, die wir in Phase 1 haben, zumindest lehrbuchmäßig. Allerdings ist es aktuell so ein Trend, dass man aus der Phase 1 gerne noch eine Phase 2 hinten dran hängt, aber die nicht als eigene kenntlich macht. Eine sogenannte Expansion Phase hinten dran macht, wo man sagt, okay, Phase 1 habe ich also als Dosisfindung für die empfohlene Phase 2 Dosis. Und jetzt mache ich nicht eine neue Studie, weil das kostet ja wieder nur Zeit. Und das dauert ja wieder Ewigkeiten, bis das dann durch ist, bis dann alles bewilligt ist und so. Sondern jetzt mache ich in dieser Studie eine Kohorte auf mit 30 Patienten, 20 Patienten, 30 Patienten, wo ich sage, die werden in der höchsten Stufe oder in der empfohlenen Stufe aus dem Phase 1-Teil jetzt therapiert. Und dann gucken wir jetzt nicht mehr auf die Sicherheit und Verträglichkeit, sondern jetzt gucken wir mal aufs Ansprechen und jetzt gucken wir mal auf die Wirksamkeit. Heißt, Phase 2 ist klassischerweise Wirksamkeit und auch klassischerweise nicht das Allerhärteste. Also man will da wirklich in einer empfohlenen Dosisstufe gucken, was man dem Patienten oder wie der Patient von der ob der Patient so richtig profitiert, wenn das breit angesetzt wird, wie er profitiert, um dann zu sagen, wenn es richtig, richtig gut ist, dann gehe ich in die sogenannte Phase 3 und suche mir einen Komparator, einen zugelassenen Komparator raus, gegen den dann randomisiert wird. Das ist so ein bisschen, also man kann auch in Phase 2 randomisieren, das war vor 15 Jahren war das total aktuell, dass man auch Phase 2 eigentlich immer randomisieren wollte, das ist jetzt wieder so ein bisschen rückgängig gemacht worden. Randomisiert heißt, die Patienten werden ein bisschen wie im Coinflip, im Münzwurf, aufgeteilt zwischen dem Standardarm und dem neuen therapeutischen Arm, um wirklich sicher zu sein, dass man da ein repräsentatives Bild von den Patienten abdeckt, um dann zu zeigen, dass das eine besser als das andere ist. Und ja, kann man gut finden. Also natürlich sind die Ethikkommissionen am Zug, um einzuschätzen, ob so eine Randomisierung fair ist oder ob die erwartbaren Unterschiede nicht von vornherein so groß sind, dass man sagen muss, nee, das geht nicht. Wenn ich ein Mittel habe, was exzellent ist und ein anderes habe, was schlecht ist, muss ich dann noch randomisieren, nur um die Datenhärte zu haben, oder sage ich dann, reicht mir womöglich Phase 2 Daten oder so. Alles schon vorgekommen. Also Phase 3 ist die randomisierte, jetzt kommt noch ein anderer Begriff dazu, doppelblind nach Möglichkeit. Das heißt, dass natürlich der Patient nicht wissen darf, ob er was Wirksames bekommt. Und im Optimalfall wir Ärzte auch nicht. Also wirklich nur Medikamentengeber sind und eigentlich gar keinen anderen Einfluss und Nebenwirkungen dokumentieren, gar keinen anderen Einfluss auf die Studie haben. Das ist aber Gott sei Dank nicht mehr möglich in zielgerichteten Therapieformen, weil Chemo versus zielgerichtet ist Infusion versus Tablette. Das kann man nicht doppelblind machen. Mhm. Also das kriege ich schon mit, ob ich dem Patienten eine Infusion anhänge oder eine Tablette gebe und der Patient normalerweise auch. Also das geht da so ein bisschen rein. Das ist dann die Zulassungsrelevanz, das ist immer die randomisierte Phase-3-Studie. Nicht immer, aber meistens, zumindest ist das meistens das, was von den Zulassungsbehörden in Amerika und Europa gewünscht ist, dass sowas kommt. Es gibt auch frühere Zulassungen, also dass zum Beispiel die FDA sagt, hey, ihr kriegt jetzt die Zulassung für das Medikament, aber ihr liefert gefälligst die nächsten anderthalb Jahre noch eine randomisierte Studie hinterher, damit wir das überprüfen können. Und Phase 4 bin ich immer so, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Das ist relativ neu als Begrifflichkeit. Phase 4 ist halt, das Medikament ist schon zugelassen. Und ich habe ja gesagt, die eigentliche Sicherheit des Medikamentes, womöglich eine Studie mit nur 20 Patienten, mögliche Phase 2-Studie, vielleicht 40 Patienten. Also ich habe ein konkretes Beispiel im Hinterkopf, wo die Zahlen auch stimmen. Und dann Phase 3, wenn die Unterschiede zu groß sind, kommt allerspätestens dann natürlich die Zulassungsbehörde und sagt, müsste abbrechen, ist unethisch. Ne? Kann ja nicht, dass da im einen Arm alles allen gut geht, im anderen gar nicht. Und dann womöglich kein Crossover, dass dann die im schlechten Arm die gute Medikation bekommen, erlaubt ist. Also das kann ja mit relativ wenig Patienten so eine Zulassung kommen. Und dann kommt Phase 4, wo man halt gucken will, welche seltene Nebenwirkungen kommen in der breiten Anwendung vor, um das dann auch zu dokumentieren. Mhm.
Gibt es denn überhaupt ausführliche Informationen, die der Patient bekommt, bevor er in einer Studie eingeschlossen wird?
Ja, das ist der sogenannte Informed Consent, der sich eigentlich auch von diesen ganzen Versuchen, klinische Studien zu orientieren, immer mit als erstes genannt hat. Also das ist ganz wichtig, dass ein Patient eine wirklich gute Information über das bekommt. Das checken die Ethikkommissionen sehr genau, ob da wirklich das drinsteht, was mit dem Patienten geschehen soll, welche Nebenwirkungen er zu erwarten hat, welche Alternativen er hat. Das ist wirklich extremst wichtig. Für uns dann der Informed Consent ist eigentlich, was manchmal meines Erachtens falsch übersetzt wird, keine Einverständniserklärung, weil der Patient ja nicht einverstanden sein muss mit der Studie, sondern er muss einwilligen in die Studie. Mhm. Das ist eine Einwilligungserklärung. Es gibt ein paar penible Kollegen, die da sehr viel Wert drauf legen, juristisch auch. Ne? Also das heißt, praktisch sieht es halt mittlerweile fast schon absurd aus. Es war so zu Zeiten, als es darum ging, ein Medikament bei einer zielgerichteten Therapie zu machen, also bei einer Mutation zu machen, hatten diese Informed Consents so 20 Seiten. Jetzt kommt dazu, dass noch breite Genetik aufgeklärt werden muss, dass es noch Liquid Biopsy aufgeklärt werden muss, dass es womögliche Kombinationsarme aufgeklärt werden muss. Heißt, jetzt kriegt ein Patient nach Erstvorstellung 60 Seiten in die Hand gedrückt, mit der Bitte, die bis morgen durchzulesen und zu unterschreiben. Nein, also da hat sich wirklich viel getan. Ob das gut ist oder nicht, oft wird von Seiten der Ethikkommission der fehlende Laienbezug in den Einwilligungserklärungen betont, dass da womöglich Begrifflichkeiten drin sind, die ein Laie nicht verstehen kann, gerade aus dem genetischen Bereich oder so. Das kann man umschreiben oder versuchen, was zu machen. Und wo ich gerade so gemobbert habe über diese 60 Seiten oder so, muss man natürlich dazu sagen, dass wirklich viel Ambitionen sind, das besser zu machen. Viele Leute da involviert sind, das wirklich besser, laienverständlicher und auch kürzer zu fassen. Also das ist nicht ein Endstadium, dass wir ab jetzt nur noch 60 Seiten Patienteninformationen bekommen, sondern da wird wirklich mit Hochdruck nachgebessert.
Also die Patienten haben ja auch immer einen festen Ansprechpartner, sowohl davor als auch während der Studie, wo sie all ihre Fragen stellen können.
Absolut, steht auch auf der Einwilligungserklärung mit drauf, muss auch vom Gesetz her so draufstehen. Also genau.
Ja. Okay. Wenn man sich für eine Studie bewirbt, stößt man als relativ erstes auf die Ein- und Ausschlusskriterien. Mhm. Was haben wir denn darunter zu verstehen?
Da geht es wieder so ein bisschen in die Richtung Harmonisierung. Man will eine Möglichkeit vergleichbare Aussagen treffen können und eine möglichst einheitliches Patientenkollektiv einschließen in die Studien. Die meisten Ein- und Ausschlusskriterien haben mit normalen Organfunktionen zu tun, also geben spezielle Leberwerte, geben spezielle Nierenwerte, spezielle Blutwerte vor, die im gewissen Maß sein müssen. Es ist sehr viel, was Begleiterkrankungen angeht, die erlaubt sind oder nicht erlaubt sind. Typische Einschlusskriterium für Tablettenstudien wie bei der zielgerichteten Therapie ist die Möglichkeit, schlucken zu können, weil es ja Tabletten sind, ist nicht vorliegen, also ein Ausschlusskriterium einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, weil dann ja davon auszugehen ist, dass die Tabletten nicht so oder die Wirkstoffe nicht so gut aufgenommen werden sind. Also es sind in der Summe immer so 10, 15 Einschlusskriterien, aber die kommen schnell zusammen. Das ist die Erkrankung, das ist das Alter, das ist das Stadium, ne? Das ist schon mal als erstes abgedeckt, das ist gegebenenfalls die Mutation, die dazukommt, das ist gegebenenfalls, und das ist ein kritischer Punkt, die Art der Vortherapien, die Anzahl der Vortherapielinien, weil wir ja bei Lungenkrebs gar nicht so hart mehr an diese klassischen First Line, Second Line, Third Line denken, sondern ja auch durchaus verschiedene Substanzen kombinieren können. Und das sind, wie gesagt, Erkrankungen, wo man denkt, da kann das Mittel eher schlecht wirken als gut oder so. Ganz klassisch auch andere Krebsarten in der Vergangenheit, wenn man dann Angst hat, dass die Auswertung nicht so gut ist, wenn womöglich was Neues auftaucht. Und ein Faktor, der zwar auch in jedem Protokoll, also Prüfplan drinsteht, ist, die Läsionen, die man sich anguckt, die müssen auch in irgendeiner Form quantifizierbar sein, damit man wirklich sagen kann, der Patient hat angesprochen, hat eine Verkleinerung vom Tumor oder hat eben nicht. Und Ausschlusskriterien, wie gesagt, hauptsächlich natürlich, um den Patienten auch zu schützen, dass man da nicht möchte, dass jemand zum Beispiel mit einer vorbestehenden Nierenerkrankung jetzt ein Mittel bekommt, was zu 100% über die Niere ausgeschieden wird und dann womöglich toxisch ist. Eine Sache, die uns immer schwer im Magen liegt, das ist aber Einschlusskriterium, dass der Performance-State des Patienten sehr gut sein muss. Also das ist ein sogenannter Eastern Cooperative Oncology Group, das ist eine kanadische Gruppe, Status, der da vorgegeben wird, der sogenannte ECOG-Status, und der muss 0 bis 1 sein. Der geht von 0 bis 5 und zeigt so die Tagesaktivität eines Patienten ein. 0 ist uneingeschränkt, 1 ist deutlich mehr als 50% eigenständig und mobil. Das ist eine Voraussetzung in vielen Studien und das ist oftmals nicht gegeben, weil wir schon wissen, dass viele Krebspatienten in einem etwas schlechteren oder höheren ECOG-Stadium sind. Aber das sind so eigentlich die gängigen. Man kann sich so fast so vorstellen wie eine Checkliste im Positiven wie im Negativen, dass man einmal natürlich im ersten Blick sieht, wobei, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann reicht da ein Arztbriefblick und dann weiß man, okay, der ist möglich. Und die Checkliste geht man natürlich auch nochmal explizit durch und guckt, dass da keine Ausschlusskriterien sind.
Wenn man Studienbeschreibungen sich durchliest, dann gibt es auch immer bestimmte Endpunkte einer Studie. Und dann kommen da ganz viele Abkürzungen. Bitte erklären Sie uns die doch mal.
Ja, gerne. Also bei den Endpunkten ist es so, das sind eigentlich die mathematischen Parameter, die man bestimmen möchte, um zu sagen, ob zum Beispiel ein Mittel sehr giftig ist oder ob ein Mittel sehr gut wirkt. Das heißt, was die Amerikaner als Objective, also als Haupt Aussage sozusagen der Studie machen wollen. Mittel ist wirksam, Mittel ist gut verträglich. Dafür brauchen wir ja irgendwas Quantifizierbares. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In Phase 1 ist das ein relativ harmloses Zählen der Nebenwirkungen eines speziellen Grades, dass man das sagen kann, und eine Zusammenstellung dieser Nebenwirkung. Das heißt, da wären Endpunkte oder die zu eruierenden Punkte wären die Nebenwirkungen, und man gibt vorab fest, welche da besonders wichtig sind oder welche nicht. Als Endpunkten kann man bei der Wirksamkeit drei Sachen angeben, die unterschiedlich gewichtet werden. Das Einfachste ist, das Ansprechen zu beurteilen. Das Ansprechen heißt halt eine Reduktion der Tumormassen. Mhm. Warum ist das so einfach? Weil das nach dem ersten CT feststeht, beziehungsweise nur noch ein CT danach gemacht werden muss, um das zu bestätigen. Also die Food and Drug Administration, das kommt noch aus den 30er Jahren. Also die hatte seit 2013, 2014 akzeptiert, dass vielleicht das beste oder der beste Endpunkt nicht zwingend das Gesamtüberleben, was so historisch immer der Endpunkt bei Krebs war, sein kann, sondern das progressionsfreie Überleben. Progressionsfreie Überleben heißt die Zeit von Start mit einem Medikament, bis das Medikament nicht mehr wirkt. Und das ist eine Zeit, die man quantifizieren kann, die man auch im randomisierten Rahmen quantifizieren kann. Das sind sozusagen die drei Hauptendpunkte.
Mhm, Dankeschön. Kann man die Teilnahme an einer klinischen Studie abbrechen?
Jederzeit und ganz wichtig, ohne Angabe von Gründen. Also man muss da nicht die Sorge haben, dass man sich da irgendwelche Sorgen falsch formuliert und so. Und wir erzählen unseren Patienten natürlich auch immer ausdrücklich, dass das auch nicht heißt, dass sie sich einen neuen Arzt suchen müssen. Wir bleiben natürlich immer noch unterstützend und fragen auch nicht nach. Natürlich würde man das immer gerne wissen, aber ist letzten Endes nicht unsere Aufgabe zu klären und stellen natürlich als Angebot dar, dass man guckt, wie man die weitere Therapie im Optimalfall planen kann und machen kann.
Und wie geht es dann, wenn die Studie zu Ende ist, für die Teilnehmer weiter? Bekommen sie dann ihr Medikament weiterhin oder?
Das kommt drauf an. Also das kommt natürlich darauf an, wie der Benefit war. In der Regel, wenn man Ansprechen beispielsweise hatte oder eine gute Verträglichkeit, dann kriegt man das Mittel weiter. Das ist auch so, dass in klinischen Studien das Medikament nicht von der generellen Krankenkasse sozusagen übernommen wird oder von der gesamten Heilfürsorge, sondern das muss ein sogenannter Sponsor, also jemand, der diese Studie durchführt, muss dieses Medikament stellen und der muss im Hinterkopf haben, das auch lange stellen zu können. Also das ist auf jeden Fall wichtig. In dem Fall, wo man mit der Studie in Anführungszeichen durch ist, weil man mittlerweile schon was ganz anderes bekommt oder das Mittel nicht so gut gewirkt hat, da ist in den Studien meistens ein Follow-up vorgesehen, halbjährlich oder so, dass dann jemand anruft, rein telefonisch fragt, wie es geht und so, um mögliche Langzeitschädigungen durch die Studien oder durch die Medikation auszuschließen.
Wenn Patienten die Teilnahme an einer Studie in Erwägung ziehen, welche Informationsquellen gibt es?
Also wenn man sich um Studien informieren will, kann man natürlich im Internet auf die Suche gehen und dann natürlich vornehmlich bei Patienten Informationen, die sich womöglich besser mit der Erkrankung auskennen. Es gibt professionelle Anbieter, die für einen auch spezielle Studien suchen. Es gibt natürlich auf den Homepages von den Kliniken, von den universitären Einrichtungen immer eine Zusammenstellung. Ich glaube, dass das relativ im Fluss ist. Es gibt natürlich eine Seite, die auch umsonst benutzbar ist, von der amerikanischen Regierung betrieben wird, die sich clinicaltrials.gov nennt, wo wir jetzt zum Beispiel für unsere Tumorboards und so gucken, ob es Studien gibt. Aber per se gibt es da verschiedene Anbieter, die einem zusammenstellen können, welche Studien die optimalen wären oder welche Studien es überhaupt gibt oder welche Studien überhaupt empfehlenswert sind.
Und wenn ich dann so eine Studie gefunden habe und denke, ach Mensch, das könnte vielleicht für mich in Frage kommen, respektive im Zweifel, weil mein Arzt natürlich vielleicht auch eine Studie gefunden hat. Wie geht das weiter? Wie kommt man in Kontakt mit zum Beispiel der Uniklinik Köln, um an einer Studie teilzunehmen?
Also am einfachsten aktuell so in Internetzeiten ist, sie melden sich direkt an der Uniklinik Köln. Also sie rufen uns an. Wir haben überall unsere Telefonnummern, unsere E-Mail-Adressen, die entsprechenden zumindest von den verantwortlichen Personen einsehbar und wir antworten auch regelmäßig. Sie können natürlich auch den Weg über den behandelnden Arzt machen. Sie können natürlich auch Ihren Hausarzt oder behandelnden Onkologen bitten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Aber das Einfachste, was wir standardmäßig jetzt auch so machen, ist wirklich sich einfach bei uns melden. Wir machen ein kurzes Telefonat aus und gucken dann, ob wir womöglich ein längeres Gespräch ausmachen können. Also da keine Hemmung haben auch, ne? Also bloß keine Hemmung haben. Das ist schon wichtig, dass wir da auch von wissen, wenn ein Patient Interesse an der Studie hat. Und da wir sehr spezifische Studien machen, ist das eine Sache, dass wir da versuchen, möglichst früh in den Austausch zu kommen und möglichst früh uns austauschen zu können.
Ja, super. Sehr, sehr wertvoller Tipp. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich für Ihre Zeit und all die Informationen, die Sie uns gegeben haben. Und sage, auf Wiederschauen.
Vielen Dank. Danke.